Herzlich willkommen zum zweiten Folge meines Podcastes Fenster zum Leben mit Harald von Kompass GbR. Bevor ich mit dem eigentlichen Thema beginne, möchte ich etwas erwähnen, was bisher an Rückmeldungen der ersten Folge entstanden ist. Etwas Lustiges, meine Enkelin hat mir geschrieben, wow, Opa, nur 15 Minuten, wie hast du das denn geschafft? Ich habe mich köstlich amüsiert. Meine jüngste Tochter sagte, du müsstest auch ein bisschen mehr Informationen geben, was ich damit auch machen möchte. Wer ist Harald? Harald ist Jahrgang 1954. Wie es überhaupt zu dem Podcast kam, kommt in einer Folge vor, die heißt Mein innerer Schweinehund und seine artgerechte Haltung. Familienstand, ich bin verheiratet, zwei Töchter, drei Enkelkinder. Das wäre erst eigentlich mal das Wesentliche. Die Themen, die ich so anschneiden möchte, sind Loslassen, Umgang mit dominanten Personen, Umgang mit toxischen Beziehungen, aber auch, wie komme ich im Leben in bestimmten Dingen zurecht. Es sind meistens Erfahrungsberichte, die ich mit meinen Patienten oder Patientinnen habe oder mit Menschen, denen ich im Leben begegnet bin. Ich hoffe, das hilft jetzt erstmal zur Information. Kommen wir heute zum Thema, eigentlich wollte ich in meinem Leben. Wie oft hast du diesen Satz schon gehört oder gar auch in dir selber, zu dir selber gesprochen? Was hat es eigentlich mit diesem Wort eigentlich auf sich? Ich sage heute, es ist ein Unwort in unserer deutschen Sprache. Warum, werdet ihr nachher erkennen. Aber erstmal das Wichtigste. Es ist gut, dass du lebst. Das ist deine Chance. Zum Thema heute. Wie es dazu kam, dass ich verstehen konnte, was mit diesem von uns so oft gebrauchten Wort eigentlich in Wirklichkeit gemeint ist, lernte ich vor ca. 12 Jahren in einem Gespräch mit einer Studentin. Davon möchte ich dir heute erzählen. Eines schönen Tages, in einer eher zufälligen Begegnung, sprach mich die Mutter dieser jungen Frau an, ob ich nicht mal mit ihrer Tochter Sabine, Klammer auf, Name geändert, Klammer zu, reden könne, weil es Sabine schon längere Zeit nicht gut geht. Sie habe den Eindruck, so die Mutter, Sabine steckt fast, irgendwie fest und kapselt sich ab. Sie, die Mutter, wolle ihr helfen, aber an Sabine kommt aktuell niemand ran. Das mache ihr wiederum große Sorgen. Meine Standardantwort in solchen Fällen ist immer die gleiche. Ich arbeite grundsätzlich nicht mit Menschen, die von anderen geschickt werden, egal ob das Eltern, Großeltern oder noch schlimmer Lebenspartner sind, weil diese Anfragen haben für mich immer die Anmutung eines Reparaturauftrages. So erklärte ich es auch dieser Mutter und fragte, wie alt Sabine denn sei, ihre Antwort 20. Ich sagte zu ihr, wenn sie 20 ist, ist sie erwachsen und selbst für sich verantwortlich. Damit auch fähig, selbst zu entscheiden, mit wem und vor allem, worüber Sabine reden oder eben nicht reden möchte. Und ergänze in der Hoffnung, dass sie mich versteht, wenn mein Auto nicht funktioniert, kann ich es von einer fachkundigen Person reparieren lassen. Dies aber bei einem Menschen auch nur ansatzweise versuchen zu wollen, selbst unter dem Aspekt, ich habe es doch nur gut gemeint, ist nicht möglich. Schlimmer noch, es verletzt hier im konkreten Fall Sabines Würde. Deshalb frage ich die Mutter, ob ihr bewusst ist, was die Folgen ihrer guten Absicht sein können. Worauf sie mich fragend ansieht, als wisse sie nicht, worauf ich hinaus will. Es folgt der mütterliche Standardausspruch, ich möchte meiner Tochter doch nur helfen. Was soll denn daran verkehrt sein? In ihrer Stimme schwingt schon Verärgerung mit. Da ich selbst Kinder habe, kann ich sie verstehen und versuche ihr zu vermitteln, was meine Aussage als Schwerpunkt hat. Da es mir aufgrund selbstgemachter Fehler wichtig geworden ist, möglichst allen Menschen mit Respekt und Achtsamkeit zu begegnen. Ich frage also nach, weiß Sabine überhaupt, dass sie mit mir über sie sprechen möchte oder geschieht das hinter deren Rücken? Ihre Antwort: Nein, davon weiß sie natürlich nichts. Meine Frage: Was für ein Gefühl würden Sie selbst haben, wenn jemand anders, zum Beispiel Ihre Schwester, über Ihren Kopf, und ich möchte es noch verdeutlichen, über Ihr Herz hinweg zu Ihrem vermeintlichen Wohl aktive Schritte unternimmt, von denen Sie gar nichts wissen? Zögerlich kommt Ihre Antwort: Die betreffende Person hält mich nicht für fähig, meine Dinge selbst zu regeln. Sie bildet sich offenbar ein, zu wissen, was das Beste für mich ist, obwohl sie es nicht für nötig hält, mit mir darüber zu sprechen. Genau, so ist es, sage ich. Aber es wird auch zur Folge haben, dass Sie, wenn, wie hier im angenommenen Fall, Ihre Schwester das so mit Ihnen machen würde, wenn das auffliegt, würden Sie selbst vermutlich wütend reagieren und Ihrer Schwester das Vertrauen entziehen. Ist das vorstellbar, frage ich Sie. Sie nickt. Deshalb schlage ich Ihnen vor, genau das, was wir soeben besprochen haben. Erzählen Sie Sabine das. Dann fragen Sie, ob sie sich vorstellen kann, mich zu kontaktieren, ohne sie zu bedrängen. Wie immer sie sich entscheidet, es liegt alleine in den Händen ihrer Tochter. Sie darf und kann selber spüren, was ihr hilft. Versichern Sie Ihrer Tochter, dass sie gerne für sie da sind, weil sie ihnen wichtig ist und es ihnen nicht gleichgültig ist, wie es ihrer Tochter geht. Aber sie von ihr eine Ansage brauchen, wenn und was sie für sie tun oder auch nicht tun sollen. Dazu gehört auch, aushalten zu können, wenn Sabine sie nicht wie ihre beste Freundin behandelt, sondern auf Distanz hält. Vielleicht muss ihre Tochter diese neue Sichtweise ihrer Mutter erstmal austesten, um herauszufinden, ob sie sich wirklich nicht mehr ungefragt einmischen will. Die Botschaft schien angekommen zu sein und wir verabschiedeten uns. Tatsächlich meldet sich Sabine nach 3 Wochen bei mir und macht einen Termin fürs Erstgespräch aus. Sie wirkt am Telefon sehr skeptisch. Ich sage ihr, dass sie mich erstmal kennenlernen kann, erwartungsfrei, herauszufinden, ob ich ihr den geschützten Raum und das Vertrauen biete, damit sie sich sicher genug fühlt, um den Mut aufzubringen, von sich zu erzählen. Und sie kann das Gespräch jederzeit abbrechen und gehen, wann immer ihr danach zumute ist. Sie ist niemandem verpflichtet und mir schon gar nicht. Es liegt alleine in ihrem Ermessen. Sie muss das nach ihrem Gefühl entscheiden. Alles darf sein, aber nichts muss. So kommt es zu unserer ersten Begegnung. Sabine studiert BWL, Computertechnik und Organisation, mit dem Ziel, als Controllerin in einer großen Firma zu starten, um sich auf eine Leitungsfunktion vorzubereiten. Im Studium aber kommt sie nicht voran. Nicht, weil der zu erarbeitende Stoff zu schwer ist. Es fehlt ihr an Motivation, sich da mit Elan hineinzuknien. Sie lässt einiges schleifen, Lernzeiten ausfallen, findet immer andere Gründe, was vor dem Lernen noch wichtiger ist und unbedingt zuerst und sofort getan werden muss. Seltsamerweise fällt ihr jetzt beim Erzählen selber auf, dass sie immer starken Schnupfen hat, wenn Arbeiten zum Termin abgegeben werden müssen. Meine Gedanken dazu: Es stimmt, der Körper als Bühne zeigt, was wirklich los ist, nämlich, Klammer auf, ich, Sabine, habe die Nase voll von all dem, was gerade hier passiert, Klammer zu. Aber das behalte ich besser erstmal für mich. Die Zusammenhänge dessen, was hier abläuft, sind Sabine schleierhaft. Sie kann sich selbst, ihr Verhalten und ihre Gefühle nicht einordnen und versteht sich selbst nicht. Deshalb sagt sie: Ich will doch, warum kann ich dann nicht? Ich finde dafür keine Erklärung. In diesen Worten klingt Ärger über sich selbst mit, zumal sie bisher in Schule und Abitur durchaus recht erfolgreich war. Ihre Eltern können sich, so Sabine, auch keinen Reim auf diese Blockaden machen. Da kommen dann höchstens die nicht hilfreichen Sätze wie: Ja, niemandem wird im Leben was geschenkt, auch für uns war es nicht leicht, zumal kurz nach dem Krieg, wir werden uns vieles nicht aussuchen können, so wie ihr jungen Leute heute, darum streng dich doch einfach mal an. Du wirst sehen, das wird schon. Leistung zahlt sich immer aus und so weiter und so weiter. Nach einiger Zeit des Schweigens und ihrem ratlosen Blick folge ich meinen spontan in mir auftauchenden Gedanken und frage: Sabine, kannst du mir erklären, ist das, was du zurzeit machst, genau das, was du schon immer machen wolltest, sozusagen dein Traumberuf? Sie schaute mich zuerst verständnislos an. Ich konnte zusehen, wie sie in ihr arbeitete, aber ich ließ sie in Ruhe und wartete ab. Es kamen vorsichtig tastend folgende Worte: Eigentlich wollte ich schon studieren und Computer etc. war ja auch schon immer meins. Meine Frage darauf: Und was fehlt noch? Was steckt für dich hinter dem eigentlich? Ich setze noch eins drauf und frage konkreter: Wie lautet, aus dem Herzen kommend, deine Antwort, wenn sie beginnt mit Ich will unbedingt ... studieren. Dafür brennt schon lange mein Herz. Ihr Zögern verrät ihre Unsicherheit. Ich hake nach. Wer hat sich diese Kombination BWL, Computer und Organisation und die dazugehörende Uni ausgesucht? War das ausschließlich dein eigener Wunsch? Wolltest du schon immer als Controllerin arbeiten? Was hat dich dazu bewogen? Sabine schweigt. Wirkt sehr nachdenklich. Nach fast 2 Minuten angestrengtem Nachdenken und einem tiefen Atemzug richtet sie sich auf, wirkt wie energiegeladen, ihre Augen leuchten plötzlich sehr lebendig. Jetzt kommt: Nein, so war es nicht. Ich wollte schon als Jugendliche Musik komponieren, für gute Computerspiele, die sich vor allem zum Lernen bestimmter Themenbereiche eignen. In der Vorbereitung aufs Abitur habe ich da auch einige tolle Stücke entwickelt, die bei vielen gut angekommen sind und auch einen professionellen Eindruck hinterlassen haben. Selbst meine Lehrerin hat mich daran unterstützt und nicht nur gefördert, aber sie hat mich auch gefordert. Nach der Abi-Feier kam sie zu mir und sagte: Sabine, ich wünsche mir für dich, bleibe da dran. Das ist dein Ding, du hast Talent, mach was daraus, bitte. Ihre Worte höre ich jetzt noch. Ich kann ihr begeistertes Gesicht sehen. Sie war ehrlich. Also suche und finde ich eine Uni, an der Komposition für Computerspiele und alles, was dazugehört, als Studiengang angeboten wird. Einziger Wermutstropfen: Ich muss dazu nach Hamburg ziehen. 300 Kilometer von zu Hause weg. In eine WG. Begeistert erzähle ich meinen Eltern von dieser Möglichkeit, endlich meinen Traum zu verwirklichen. Aber mein Vater teilt meine Begeisterung nicht. Er sagt in seinem bestimmenden Ton, von dem ich jetzt schon seit Jahren weiß, dass er keinen Raum für Diskussionen hergibt: Sabine, jetzt sei doch endlich mal vernünftig. Darauf kannst du doch nicht dein Leben aufbauen. Man soll sein Hobby, wie er meine Leidenschaft nennt, nie zum Beruf machen. Sieh mich doch mal an, sagt er. Ich habe, als ich so alt war wie du, genau geprüft, was macht Sinn zu lernen. Wenn ich einen zukunftssicheren Beruf wähle, der mir ermöglicht, gutes Geld zu verdienen, ich meine Familie ernähren kann, wir alle ein gutes Leben führen und ich dabei auch noch Karriere machen kann, sag doch mal selbst, hat es dir je bei uns an was gefehlt? Ich suche für dich eine Uni hier in der Nähe, da kannst du weiterhin bei uns kostenfrei wohnen, hast keine Fahrerei, studierst BWL, Computer und Organisation, genau wie ich. Sogar im Studium kann ich dir sicherlich helfen, auch später in unserer Firma. Da kann ich ein Wort für dich einlegen. Solche Kräfte werden eigentlich immer gebraucht. Dann hast du auch Zeit und Geld für dein Hobby. Was hältst du davon? Er schaut mich begeistert an. Mama, die zugehört hat, sagt noch: Papa hat recht. Das ist für dich bestimmt das Beste. Was soll ich sagen? Eigentlich hat er ja recht. Er hat ja auch mehr Lebenserfahrung wie ich. Irgendwie leuchtet es mir ein. Deshalb ist es auch genauso gelaufen. Was soll denn daran auch falsch sein? Eigentlich lieben mich meine Eltern doch, oder? Sie schaut mich fragend an. Die Lebendigkeit in ihrem Gesicht, die eben noch da war, ist weg. Stattdessen spüre ich ihre verdeckte Traurigkeit. Nach circa 2 Minuten Schweigen schaue ich sie an und frage: Beantworte mir bitte, woher wissen dein Papa und deine Mama so todsicher, was für dich das Beste ist? Haben sie dich jemals gefragt, was dein Traumberuf ist, der dich mit Begeisterung erfüllt, wo vielleicht selbst Geld alleine nicht das Wichtigste ist, sondern nur die Freude an dem, was du tust, weil es dich erfüllt und zu dem werden lässt, was du sein kannst? Auf diesem Weg ebenfalls Menschen kennenlernst, die dich inspirieren und deiner Entwicklung gut tun, weil sie deine Begeisterung teilen. Noch was, hast du deinen Vater jemals gefragt, ob ihm seine Berufswahl die eben geschilderten Erfahrungen gebracht hat oder was ihn eigentlich motiviert, morgens mit Freude den Tag zu beginnen und seinen Beruf als Chance wahrzunehmen, sich als Mensch entwickeln zu können und wann er in seinem Beruf, den er sich freiwillig ausgesucht hat, Begeisterung erlebt hat? Sabine sagt, da brauche ich ihn nicht zu fragen. Ich habe ihn noch nie mit Freude von seinem Beruf erzählen gehört. Sein Leben fängt erst an, wenn er Feierabend hat und er sich mit dem beschäftigt, was ihm Spaß macht. Er braucht das als Ausgleich, so seine Worte. Ich frage noch, willst du denn etwa auch so leben oder bist du es dir selber wert, jetzt ehrlich zu dir selber zu sein und das zu tun, was du eigentlich schon immer tun wolltest? Nämlich das, woran dein Herz beteiligt ist und wozu selbst deine Lehrerin dich ermutigt hat. Sie sagt, eigentlich hast du recht, Klammer auf, und dann kommt das Wort, das fast immer dem Eigentlichen folgt. Ich denke, ihr werdet es schon kennen. Es ist das zweite deutsche Unwort. Es heißt aber. Also, Sabine sagt, aber was soll ich denn machen? Ich kann doch jetzt nicht das Studium abbrechen. In Hamburg neu anfangen, das werden meine Eltern nicht verstehen. Auch kostet das mehr. Ich will sie doch nicht enttäuschen. Mein Vater hat es ja auch nicht leicht, bis dass er da war, wo er heute ist. Ich hake nach und frage, und wo denkst du, ist er heute? Ist er zufrieden mit dem, was er macht? Ist das nach deiner Vorstellung ein Leben, das sich für dich lohnt? Möchtest du dir eigentlich ein eigenes Leben aufbauen oder willst du dieses fremdbestimmte Leben, was dein Vater sich für dich ausgedacht hat? Du kannst doch wählen. Unterwerfung, indem du Vaters Lebensbild als Kopie lebst oder dafür deinen Traum, dein Lebensziel aufgibst oder Verantwortung für dich selbst übernimmst und kämpfst. Wenn du beginnst zu kämpfen, was wird es für dich bedeuten? Fühlt es sich für dich gut und richtig an, endlich dein Ding zu machen, dein Leben über die Vorstellungen deines Vaters zu stellen, den Preis der Auseinandersetzung mit ihm zu zahlen, dabei sein Unverständnis auszuhalten, dich aber nicht mehr von jemandem abhalten lassen, deinen Weg, der für dich der richtige ist, zu gehen? Ich kann zusehen, wie es in dir arbeitet. Nach längerem Schweigen sagt sie, ich kann darauf spontan nicht antworten, bin total verunsichert. Ich brauche Zeit, werde in Ruhe über alles nachdenken, melde mich spätestens in 3 Wochen. Das halte ich für eine sehr gute Idee, aber als sie ging, sah sie nicht glücklich aus. Es gab kein zweites Gespräch mehr. Hier hatten eigentlich und aber gesiegt, Sabine jedoch verloren, indem sie sich selbst nicht für bedeutsam genug hielt, ihren Traum unter allen Umständen zu leben. Was mich traurig stimmt, war, 1,5 Jahre später traf ich zufällig beide Eltern bei einem Konzert in der Pause. Ich fragte, ob sie mir sagen dürfen, wie es Sabine geht. Die Antwort war eher ausweichend. Sabine geht es gesundheitlich nicht gut. Ihr Studium hat sie abgebrochen, wohnt noch zu Hause. Und sie orientiert sich neu. Für mich hört sie sich das nach einer Depression an. Marc Aurel, ein römischer Kaiser, hat diesen Gefühlszustand wie folgt beschrieben. Auf Dauer nimmt die Seele die Farben der Gedanken an. Was, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, kommen dir nach dem Gehörten an Gedanken? Hatte Sabine eine Wahl? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn sie ihren Traum über die Überzeugung ihres Vaters setzt, sie erfolgreich und glücklich wird. Niemand kann dies beantworten. Was ich aus Erfahrung sagen kann, ist, Sabines Chance ist nicht nur groß genug, ihren Lebenstraum zu verwirklichen, sondern auch andere, ihr noch wichtige Optionen umzusetzen, wenn sie in ihrem Beziehungsnetz wenigstens einen einzigen zuverlässigen Menschen an ihrer Seite zur Unterstützung hat. Mit diesem Rückhalt ist sie fähig, sich der Verantwortung zu stellen und mit Vertrauen in sich selbst ihren Weg zu gehen. Das bin ich nicht nur gewiss, das habe ich auch oft genug erlebt. Deshalb auch heute mein Wunsch an dich: Verlass die Wege der kenntnisfreien Pauschalurteile und der Besserwisserei. Wie es weitergeht, auch mit diesem Thema, was du für dich an Erkenntnissen und Verstehen daraus ableiten kannst, hörst du, wenn du möchtest, in wenigen Tagen in der dritten Folge. Bis dahin, bleib gesund und freue dich. Dass du lebst, ist kein Zufall. Bei Rückfragen melden Sie sich unter info@kompass-gbl. Kompass schreibt sich mit K und 2 S. Noch eins, dass du lebst, ist kein Zufall. Herzliche Grüße, Harald.